Jesus gab ihnen zur Antwort: Es steht euch nicht zu, Zeitspanne und Zeitpunkt zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein in Jerusalem, in Judäa und in Samaria und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Wir sehen, beschäftigen uns zuerst einmal mit diesem unbekannten Zeitpunkt und dann mit der bekannten Aufgabe. Nach der Auferstehung begegnete Jesus während 40 Tagen den Jüngern, immer wieder. Und er unterhielt sich mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Das war vermutlich die effizienteste Bibelschule überhaupt, die es je gab. 40 Tage nach der Auferstehung Jesu, von Jesus selbst immer wieder unterrichtet zu werden, wie das Reich Gottes, das israelitische Reich, aufgerichtet wird. Über die Herrschaft Gottes, die sichtbar in diese Welt kommen wird. Und selbstverständlich interessierten sich die Jünger dann dafür und fragten Jesus sehr, wann ist die Zeit gekommen, in der das israelitische Reich wiederhergestellt wird? Ich denke, das hätte jeder von uns gefragt. Das möchte jeder wissen. Wann wird das geschehen? Die Erwartung, Gott würde das israelitische Reich wiederherstellen, war und ist bis heute die Hoffnung der Juden. Ist bis heute aktuell. Die Jünger erwarteten bereits vor der Kreuzigung, dass Jesus das Reich, das israelitische Reich, aufrichten wird. Das heißt, sie erwarteten, dass die Herrschaft der Römer praktisch niedergedrückt wird und dass Jesus als Sohn Davids den Thron besteigt in Jerusalem. Und als Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war, da heißt es dann, und sie meinten, der Anbruch des Reiches Gottes stehe unmittelbar bevor. Sie waren also der Überzeugung, jetzt geht Jesus nach Jerusalem und in Jerusalem wird er nun seine Herrschaft aufrichten. Und er wird auftreten und seine Macht und Herrlichkeit offenbaren, dass das israelitische Reich, auf das die Juden seit langem auch seinerzeit gewartet haben, aufgerichtet wird. Sie erwarteten die Erfüllung dessen, was der Prophet Jesaja gesagt hatte: Denn ein Kind ist uns geboren, der künftige König ist uns geschenkt, und das sind seine Ehrennamen, die ihm gegeben werden: Umsichtiger Herrscher, mächtiger Held, ewiger Vater, Friedefürst. Seine Macht wird weitreichen und dauerhaften Frieden wird einkehren. Er wird auf dem Thron Davids regieren. Und seine Herrschaft wird für immer Bestand haben. Das erwarteten die Juden. Und das erwarteten die Jünger, dass die Herrschaft Jesu immer Bestand haben wird. Und dass sie mit zur Seite Jesu stehen werden und mit ihm regieren. Und nach der Kreuzigung, als die Jünger, die Männer, da nach Emmaus spazierten und Jesus mit dabei war und sie das gar nicht realisierten, wer sie dabei hatten, bringen sie auch genau diese Hoffnung Ausdruck. Sie sagten zu Jesus, der auferstanden war: Wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Wir haben gehofft, dass er der ist, der das Reich sichtbar aufrichten wird. Die Enttäuschung der Jünger ist verständlich. Uns wäre es damals nicht anders gegangen. Es ist also nicht so gekommen, wie sie gehofft hatten. Doch während 40 Tagen erklärt ihnen Jesus nun, wie das Reich kommen wird. Und ich denke, wir haben einiges davon, was Jesus gesagt hat, im Neuen Testament vorhanden, was nachher die Apostel, die Gemeinden unterwiesen haben. Da wird vieles von dem, was ihnen Jesus erzählt hatte, vorhanden sein. Klar, dass sie aber nun wissen wollen, wann das genau alles geschehen wird. Und Jesus stört sich an dieser Frage überhaupt nicht. Er sagt nicht, oh, was ihr wieder erwartet und ihr wollt da nur praktisch das Reich, dass das Reich errichtet wird und so weiter und ihr habt überhaupt nichts verstanden. Nein, Jesus stellt das überhaupt nicht in Frage. Er sagt nicht, nein, das israelitische Reich wird nicht errichtet werden, ihr habt das alles falsch verstanden. Nein, Jesus sagt nur, über die Zeitspanne und den Zeitpunkt kann ich euch nichts sagen. Es wird kommen, aber wann, kann ich euch nichts sagen. Die Frage, wann Jesus das Reich für Israel aufrichten wird, ist auch für uns eine Frage. Besonders in dieser Zeit, wo wir im Nahen Osten sehen, dass die Friedensbemühungen einfach keine Früchte tragen. Nur Gott selbst könnte und wird das auch tun, dort einmal Frieden schaffen. Wann? Das wüssten wir gern. Wann wird Jesus erscheinen? Dann, wenn er erscheinen wird, dann wird Israel den Frieden bekommen, den es heute versucht, mit Gewalt zu verteidigen. Dann wird der Friede kommen, wenn Jesus kommt. Dann wird das israelitische Reich aufgerichtet und die ganze Welt wird dann perplex sein, was hier geschieht. Das kann ich euch garantieren. Wir werden alle perplex sein. Weil niemand wirklich mit der Realität Jesu rechnet. Aber er wird kommen und er wird das israelitische Reich aufrichten. Auch Christen warten auf diesen Tag, wenn Jesus wiederkommt. Das ist unser nächstes Ziel, die Wiederkunft Jesu. Und gerne wüssten wir diesen Zeitpunkt. Doch müssen wir wohl oder übel uns damit abfinden, dass wir diesen Zeitpunkt nie im Leben zum Voraus wissen. Wie viel Zeit wurde schon dafür verschwendet, einen möglichen Zeitpunkt zu errechnen? Wie viele Bücher wurden geschrieben, um Christen zu beschäftigen, damit sie sich Gedanken machen, wann Jesus könnte wiederkommen. Und das nicht nur einfach in ganz extremen Kreisen, das zum Teil auch in unseren Kreisen. Wie viel Zeit wurde schon für das verschwendet, obwohl Jesus gesagt hat, wir kennen diesen Zeitpunkt nicht und ich kann euch das nicht sagen. So hat uns doch die Faszination dazu getrieben, dass sich Christen ganz intensiv mit solchen Dingen beschäftigen. Statt mit solchen Fragen die Zeit zu verschwenden, sollten wir uns auf das Wesentliche konzentrieren, nämlich heute mit Jesus zu leben. Und ich weiß, wenn man so verkündigt, dann werden einem ja einige Sachen gesagt. Eines wird einem zum Beispiel gesagt, du verkündigst viel zu wenig über das Ende der Welt und was kommen wird. Und wegen Antichrist und hin und her und her und hin. Ich habe auch einiges gelesen. Aber ich habe mit den Jahren gesehen, dass das, was prophezeit und errechnet wurde, alles hinfällig wurde. Und schlussendlich die Gläubigen mehr verunsichert hat, als ihnen Sicherheit gegeben hat. Wir können schon uns Gedanken machen über das, was uns die Bibel offenbart. Deshalb steht es ja da. Aber es gibt einen Unterschied zwischen dem, was uns die Bibel sagt, und dem, was wir daraus interpretieren. Das sind oft ganz obskure Dinge. Und es ist natürlich interessant, ich weiß, es gibt Gemeinden, da wird jeden Sonntag praktisch gepredigt, jetzt kommt dann Jesus gleich. Schon seit x Jahren. Haben wir auch mal dahin gehört. Da hat man gedacht, da im nächsten halben Jahr ist es fertig, dann ist Jesus da, können wir uns freuen. Aber seither ist es etwa 10 Jahre wieder her. Es ist halt viel einfacher, sich Gedanken zu machen, was denn in 10 Jahren oder was übermorgen kommt, als heute mich zu fragen, ob ich mit Jesus lebe oder nicht. Mich heute zu fragen, ob ich etwas in Ordnung zu bringen habe in meinem Leben oder nicht. Das ist halt weniger angenehm. Aber die Verkündigung, die geht eigentlich genau auf diesen Aspekt. Es geht nämlich darum, dass wir uns mit unserem Leben beschäftigen, damit wir, wenn Jesus kommt, für ihn bereit sind. So sagt Petrus, meine Lieben, weil ihr darauf wartet, auf Jesus, auf seine Wiederkunft, darum setzt auch alles daran, dass eure Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus durch nichts beeinträchtigt wird. Bemüht euch, rein und fehlerlos vor ihm zu stehen, wenn er kommt. Also der Ansatz der Verkündigung im Evangelium in der Bibel ist, dass sie uns sagt, Jesus wird wiederkommen. Er wird zu einem Zeitpunkt kommen, wo ihr es überhaupt nicht erwartet. Aber eure Aufgabe ist nicht, Spekulationen anzustellen, wann das sein wird, sondern eure Aufgabe ist, heute so zu leben, dass Jesus jederzeit kommen kann und ihr bereit seid. Um das geht es. In einem Bild gesprochen, wenn ich zu Hause bin, dass meine Wohnung jederzeit und das, was ich dort tue, jederzeit möglich ist, dass ein vertrauter Mensch zu mir kommen kann und nicht noch ich zuerst etwas verstecken muss. So vor Gott und mit Gott zu leben, dass wenn er kommt, ich nichts zu verstecken habe. Darum geht es in der Verkündigung, darum kommen wir immer wieder zusammen, damit wir ein Leben führen, das Gott gefällt und wenn Jesus kommt, wir bereit sind. Und es geht nicht darum, dass wir herausgehen und sagen, ja, vielleicht, jetzt sind wir im Jahr 2000 und jetzt da könnte vielleicht dann schon Jesus kommen, so 2005. Dann haben wir genau das Gegenteil gemacht von dem, auf was Gott uns eigentlich möchte, dass wir uns konzentrieren. Jesus belässt es aber nicht bei dieser Auskunft, dass er sagt, ich kann über die Zeit nichts sagen. Sind jetzt beim zweiten Punkt die bekannte Aufgabe, was in nächster Zukunft auf sie zukommen wird. Da sagt er aber, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein, in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Sie werden mit der Kraft des Heiligen Geistes ausgerüstet, der sie befähigt, von Jesus zu erzählen. Sie werden befähigt sein, Zeugen zu sein. Und Zeugen heißt hier im Grundtext, im griechischen Text, so wie ja die Bibel, das Neue Testament geschrieben ist, im Griechisch, heißt das Märtyrer. Und unter Märtyrer verstehen wir oft einfach nur die, die um des Glaubens willen leiden, aber der Begriff ist umfassend. Er zeigt eigentlich, es ist eigentlich die Sache, dass ich Zeuge bin, aber das Zeuge sein kann sogar so ausdrücken, dass mein Leben sogar bedroht wird, weil ich Zeuge bin. Sie werden die Leute sein, die hinstehen und von Jesus erzählen, selbst dann, wenn massiver Widerstand ihnen entgegentritt. Petrus steht als Zeuge am Pfingsten hin und sagt, ja, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Wir alle sind Zeugen dafür. Die Kraft des Heiligen Geistes wirkt sich so aus, dass die Christen befähigt werden, von Jesus zu erzählen. Bei dem, was man in den letzten Jahren über den Heiligen Geist gelehrt und gehört hat, scheint mir, dass dieser Aspekt viel zu kurz gekommen ist, wenn er überhaupt erwähnt wurde. Man hat sich viel damit beschäftigt, was der Heilige Geist alles macht, aber diesen Aspekt, wo ich sogar überspitzt behaupten möchte, die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes ist, es den Menschen zu befähigen, sich für die Verbreitung des Evangeliums einzusetzen. Das ist die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes. Dass er die Menschen befähigt, sich für die Verbreitung des Evangeliums einzusetzen. Es ist der Heilige Geist, der die Verkündigung vorantreibt. Jesus sagte seinen Jüngern, ich werde euch nicht hilflos zurücklassen, ich komme zu euch. Und damit meint er, ich komme zu euch, der Heilige Geist wird zu euch kommen und wird in euer Leben hineintreten. Hätte uns Jesus als Weisen zurückgelassen, so wissen wir heute nichts von Jesus. Das, was wir hier vorliegen haben, das wären historische Dokumente, mit denen sich noch einige Geschichtswissenschaftler beschäftigen würden. Aber nicht Schriften, die Kinder lesen, die Erwachsene lesen, die Gelehrte lesen. Alles wäre einfach nur ein Buch, das die Gelehrten kennen würden. Aber der Heilige Geist sorgt dafür, dass das Evangelium verkündigt wird bis zum heutigen Tag. Gamaliel sagte ja im Hohen Rat, dass man die Apostel zum Schweigen bringen wollte. Man überlegte, will man sie umbringen oder will man sie einsperren. Das sagt der Gamaliel, darum spricht man ja vom weisen Gamaliel und vom Rat des Gamaliel. Lasst die Leute unbehelligt, geht nicht gegen sie vor, denn wenn das, was sie planen und unternehmen, nichts weiter ist als Menschenwerk, wird es von selbst zugrunde gehen. Wenn es jedoch Gottes Werk ist, werdet ihr nicht imstande sein, die Bewegung zum Verschwinden zu bringen. Und das war so. Diese Bewegung der Christen, die massivstens verfolgt wurden, über Jahrhunderte, war nicht möglich, einfach zu zerstören. Wir sitzen heute in Zürich, wir sind nicht die Einzigen, die zusammenkommen zum Gottesdienst. An verschiedenen Orten Christen, die nur zusammensitzen, weil die Kraft des Heiligen Geistes am Werk ist. Es ist die Kraft des Heiligen Geistes, die uns Christen die Verbreitung des Evangeliums, die uns Christen zur Verbreitung des Evangeliums befähigt. Gerade am Pfingsten müssen wir uns dieser Wirklichkeit bewusst werden. Denn wir lassen uns oft übermäßig von den Zeichen des Heiligen Geistes am Pfingsten ablenken. Wir sprechen von Zungen und wie das zu verstehen ist und wie die Zungenrede ist. Und wir konzentrieren uns darauf und diskutieren hin und her und keiner weiß es schlussendlich wirklich ganz genau. Aber eines, was wir ganz genau wissen, ist die Auswirkung des Heiligen Geistes. Das heißt nämlich, alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist ihm es eingab. Da können wir Stunden drüber sprechen und wir können streiten. Aber wir müssen uns fragen, was haben dann diese Leute gesprochen? Und wir alle, sagten die Leute, hören sie in unseren eigenen Sprachen von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Das hat der Heilige Geist getan. Das mit den Zungen und das mit den anderen Sprachen, das ist ja nur eine Begleiterscheinung. Das ist nicht die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes. Es ging Gott nicht darum, ein Spektakel zu veranstalten, über das man sich hunderte von Jahren freuen kann. Es ging Gott darum, dass jeder Mensch, der dort stand, seine Taten hörte. Die Kraft des Heiligen Geistes befähigte diese Menschen, die Taten Gottes zu erzählen. Und dann beginnt Petrus mit seiner Predigt. Er selbst, heißt es eingangs, erfüllt vom Heiligen Geist. Was hat er gepredigt? Er verkündet den gekreuzigten und auferstandenen Herrn. In der Kraft des Heiligen Geistes. Jesus sagte schon seinen Jüngern, bevor er gekreuzigt wurde, und wenn er kommt, der Heilige Geist, wird er der Welt zeigen, dass ihm Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde und für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Er wird ihnen zeigen, worin ihre Sünde besteht, darin, dass sie nicht an mich glauben. Er wird ihnen zeigen, worin sich Gottes Gerechtigkeit erweist, darin, dass ich zum Vater gehe, wenn ich euch verlasse und ihr mich nicht mehr seht. Und was das Gericht betrifft, wird er ihnen zeigen, dass der Herrscher dieser Welt verurteilt ist. Das wird alles der Heilige Geist tun. Die Kraft des Heiligen Geistes wird euch befähigen, diese Botschaft zu verbreiten. Und als Petrus und Johannes von ihrem Verhör zurückkamen und über das Erlebte berichtete, dann baten diese versammelten Jünger und Anhänger Jesu, sie baten Gott darum, dass er ihnen die Unerschrockenheit gibt, das Evangelium zu verkündigen. Das ist interessant. Sie haben nicht darum gebetet, Heiliger Geist, offenbare dich jetzt in besonderer Weise, sondern sie haben interessanterweise, oder sie haben auch nicht gebetet, oh Herr, beschütze uns vor diesem Schrecklichen, was jetzt auf uns zukommt, sondern sie haben gebetet und gesagt, Herr, wir werden bedroht. Und zwar massiv. Es kommt eine große Gefahr auf uns zu. Aber Herr, schenk uns die Unerschrockenheit, dass wir trotzdem das Evangelium verkündigen. Trotzdem von dir erzählen. Sie haben gar nicht gebetet, es ging ihnen gar nicht darum, dass sie vor allem geschützt werden. Wir würden sagen, oh Herr, hilf uns, dass uns ja nichts passiert. Nein, sie sagen, Herr, hilf uns, dass wir unerschrocken im Angesicht der drohenden Gefahr dein Evangelium verkündigen. Und was passiert dann? Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Das ist wieder wunderbar für uns, da können wir wieder diskutieren drüber und wir können zusammenkommen und beten und hoffen, dass Gott den Boden erzittern lässt. Und sprechen dann von den Werken des Heiligen Geistes, was gar nicht zwingend ein Werk des Heiligen Geistes sein muss, sondern einfach ein Eingreifen Gottes. Gott kann jederzeit irgendetwas erschüttern lassen. Aber was entscheidend ist, ist das, was jetzt kommt. Sie wurden alle, jetzt heißt es, nachdem diese Städte erbebte, sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündigen die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Interessant. Hier, wo der Heilige Geist, wo die Erfüllung mit dem Heiligen Geist geschieht, geschieht die unerschrockene Verkündigung. Da wird das Evangelium verkündigt. Das ist das Hauptwerk des Heiligen Geistes überhaupt, die Hauptaufgabe. Und über Stephanus lesen wir, als er vor dem Hohen Rat sich zu verantworten hatte, heißt es doch gegen die Weisheit, der aus seinen Worten sprach und gegen die Kraft des Heiligen Geistes, mit der er redete, konnten sie nichts ausrichten. Gegen die Kraft des Heiligen Geistes, mit der er redete. Stephanus machte kein Wunder. Wir meinen doch heute, oder uns wurde das lange so gelehrt, die Kraft des Heiligen Geistes erweist sich, wenn ich Wunder tun kann, wenn ich in Zungen sprechen kann, wenn ich einfach etwas Übersinnliches tun kann. Wenn wir die Bibel aufmerksam lesen, merken wir, dass die Kraft des Heiligen Geistes in erster Linie mit der Verkündigung des Reiches Gottes zusammenhängt. Und hier hat Stephanus kein einziges Wunder getan. Er wurde sogar umgebracht nachher. Und es heißt, und gegen die Kraft des Heiligen Geistes, mit der er redete, konnten sie nichts ausrichten. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist seine Hauptaufgabe. Noch viele Beispiele gäbe es hier anzufügen, die das deutlich machen, dass der Heilige Geist die Verkündigung des Evangeliums fördert. Ich bin mir dessen bewusst, dass der Heilige Geist sehr vielseitig handelt. Ich bin mir bewusst, dass es die Gaben des Heiligen Geistes gibt und ich schätze die auch sehr und wir beachten die auch in unserer Gemeinde. Aber das Wirken der Kraft des Heiligen Geistes richtet sich hauptsächlich auf die Verbreitung des Evangeliums aus. Selbst die geistlichen Gaben, die uns Gott gibt, beschäftigen sich vorwiegend damit, dass er uns damit befähigt, den Auftrag, den wir haben, das Evangelium zu verkündigen, diesen Auftrag ausführen können. Und wie es Jesus anders ausdrückt, er, der Heilige Geist, wird meine Herrlichkeit offenbaren. Denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Ohne die Kraft des Heiligen Geistes sind wir als Gemeinde wirkungslos. Denn wir hätten keine Möglichkeit, aus unserer Kraft Menschen für Jesus zu gewinnen. Denn nur der Heilige Geist kann die Herzen der Menschen öffnen und in der Tiefe wirklich berühren. Und nur mit der Kraft des Heiligen Geistes sind wir fähig, Widerständen entgegenzustehen und trotz der Widerstände Evangelium zu verkündigen. Das ist vielleicht etwas, was wir in Zukunft noch mehr lernen müssen. Tendenziell, wenn sich die Leute am Evangelium, an der Verkündigung des Evangeliums stoßen, suchen wir tendenziell den Fehler bei uns. Er kann bei uns sein, ich habe auch nichts dagegen. Aber wir müssen wieder lernen, dass vielleicht nicht nur bei uns der Fehler ist, sondern dass die Kraft des Heiligen Geistes am Werk ist. Und das gibt zwei Reaktionen. Die eine ist, die sehen wir auch in der Apostelgeschichte, die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Und sie sagen, was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? Und die Apostel antworteten dann, ihr tut Buße und lasst euch taufen. Das ist die eine Weise, wie die Kraft des Heiligen Geistes zum Ausdruck kommt. Die andere ist, bei diesen Worten packte die Zuhörer ein unbändiger Zorn und sie hätten die Apostel am liebsten getötet. Jetzt können wir sagen, ja, die Apostel, die haben die beleidigt, die haben irgendetwas Falsches erzählt, sonst wären die gar nie auf die Idee gekommen, die töten zu wollen. Oder man kann sagen, die haben jetzt wirklich das Evangelium in der Kraft des Heiligen Geistes verkündigt und jetzt hat sich da halt einer aufgeregt. Das ist die Auflehnung. Wir müssen lernen, als Christen mit dieser Wirklichkeit zu leben. Wir können nicht mit allen gut Freund sein, auch wenn wir das gerne möchten. Evangelium bringt Widerstand. Viele Beispiele könnten wir noch anführen, wie das so geht. Es gibt immer zwei verschiedene Reaktionen. Und nun wird das Evangelium dann verkündigt, sagt Jesus, in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und überall sonst auf der Welt. Das ist dann so, wie sich auch die Apostelgeschichte in der Erzählung entwickelt. Macht sie genau diese Reihenfolge. Zuerst wird gesagt, in Jerusalem das Evangelium verkündet wird, dann in Judäa und Samaria und dann berichtet sie, wie das über die Welt geht, dann bis in andere Übersetzung bis ans Ende der Welt. Das war in der damaligen Zeit dann Rom, die praktisch das Zentrum der Welt. Mit der Apostelgeschichte ist aber die Verbreitung des Evangeliums natürlich nicht abgeschlossen. Wir sind jetzt die, welche in der Kraft des Heiligen Geistes am Ende der Erde hier in Zürich arbeiten und mithelfen, das Evangelium zu verkündigen. Sind wir dazu bereit? Wollen wir anpacken oder wollen wir vielmehr einfach ein gutes, schönes Christenleben führen? Wo ich uns sagen kann, können wir schön haben wir es miteinander? Was für eine bessere Zukunft haben wir als die Menschen, die Jesus nicht kennen? Das stimmt alles. Aber wollen wir darüber hinausgehen und sagen, wir sind dazu da und wir sind dazu befähigt, durch die Kraft des Heiligen Geistes das Evangelium zu verkündigen? Sind wir bereit, mit anzupacken, auch wenn es Schweiß kostet und Widerstand kommt? Sind wir bereit, zusammenzustehen, wenn uns die Leute verklagen und sagen, ja, die sind extrem? Oder sagen wir dann, ah nein, weißt du, ich gehöre eigentlich gar nicht so richtig zu der Gemeinde, ich gehe nur ab und zu hin und sonst, ja, ich weiß, die sind ein bisschen extrem, aber manchmal ist es noch ganz gut. Oder sage ich, ja, da gehöre ich dazu. Und ich finde es eine gute Sache, was meine Geschwister tun. Ich finde das wichtig, was die machen. Ich helfe sogar mit, sogar finanziell. Bin ich bereit, dass die Kraft des Heiligen Geistes in mir zur Entfaltung kommen kann, dass ich mich beteilige an der Verbreitung des Evangeliums? Das heißt nicht, dass ich ein Evangelist sein muss. Wir haben viele, die sich bei uns beteiligen, Plakate aufhängen, Handzettel verteilen, die Kaffeebar machen, Leute einladen, die Technik bedienen und so weiter. Das alles dient dazu, dass das Evangelium verbreitet wird, jetzt halt in unserem ganz kleinen Rahmen. Aber sind wir bereit, hier zu investieren? Von wo hören dann die Menschen das Evangelium? Paulus sagt den Römern, von Jesus hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündigt. Und wer verkündigt die Botschaft von ihm? Die Christen. Und wie tun das die Christen? Mit der Kraft des Heiligen Geistes. Sonst passiert nichts. Wir sind für diese Aufgabe eben nicht allein gelassen. Jeder, der Jesus kennt, hat den Heiligen Geist empfangen. Und muss vielleicht sich neu wieder überlegen, dass der Heilige Geist nicht in erster Linie da ist, damit er für mich ein angenehmes und gutes Leben schafft, sondern dass der Heilige Geist mir die Kraft gibt, trotz allem von Jesus zu erzählen. trotz allem Widerstand mit dabei zu sein, wenn das Evangelium verkündigt wird und Unterstützung zu leisten. Ich fasse zusammen. Zuerst sehen wir diesen Zeitpunkt, wo die Jünger fragen, wenn Jesus sagt über das Reich Gottes, das israelitische Reich, wann wird das sein? Er sagt, das kann ich euch nicht sagen. Und wir lernen müssen, dass christliches Leben heißt, dass wir heute so leben, dass Jesus kommen könnte. Und Gott uns nicht sagen will, in 10 Jahren, dann denken wir, ah ja, bis 10 Jahren, da kann ich noch locker. Und dann auch vom 9. bis 10. Jahr, da reiße ich mich dann zusammen und kann mir ja Buße tun und so. Und nachher sind wir dann bereit. Jederzeit sollen wir bereit sein. Das ist auch nicht so schwierig, abgesehen davon. Uns die bekannte Aufgabe ist, dass wir jetzt das Evangelium verkündigen. Die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes ist die Verkündigung, die Verbreitung des Evangeliums. Der Heilige Geist, ich möchte es nochmals einfach sagen, ist nicht da, um für unser Wohlbefinden besorgt zu sein oder uns außerordentliche Erfahrungen zu liefern. Dass wir irgendwo hingehen, wo wir denken, da ist der Heilige Geist ganz besonders am Werk und was da alles passiert. Ich weiß, es ist alles faszinierend. Man geht am liebsten dorthin, wo was passiert. Aber wenn so Dinge passieren, heißt das noch lange nicht, dass das die Kraft des Heiligen Geistes ist. Die Kraft des Heiligen Geistes offenbart sich vorwiegend dadurch, dass das Evangelium verkündet wird. Und dass wir das tun, egal was für Widerstände sich öffnen. Und dass wir beim ersten Widerstand nicht gleich aufhören und sagen, es geht halt nicht, wir hören lieber auf. Es war nicht Gottes Wille. Doch, es war Gottes Wille. Wenn Paulus auf seine Gefühle Rücksicht genommen hätte bei der Verbreitung des Evangeliums, er wäre nie nach Rom gekommen. Er hätte schon in Korinth aufgehört. Er hat gesagt, in Korinth mit Angst und Zittern habe ich das Evangelium verkündet. Wir würden halt sagen, mit Angst und Zittern das Evangelium verkündet, das kann ja gar nicht ehrlich sein. Kann aufrichtig. Der guckt ja gar nicht auf seine Gefühle. Nee, er guckt nicht auf seine Gefühle. Hat vermutlich Gott genau darum gebeten, hat gesagt, Gott, ich habe eigentlich Schiss. Gib mir die Kraft des Heiligen Geistes, damit ich ohne Angst oder auch mit Angst das Evangelium verkündige. Dass ich unerschrocken das tue, was ich zu tun habe. Es wäre schön, wenn wir das auch lernen. Und nicht einfach immer mit diesem ganz unbewussten Leben, dass wir erst dann den Heiligen Geist wirklich erleben, wenn wir etwas Übersinnliches erleben. Sondern wir leben die Kraft des Heiligen Geistes, wenn das Evangelium verkündet wird und wenn wir merken, dass Menschen so oder anders angesprochen werden. Sind wir bereit, uns dazu leiten zu lassen? Jesus sagt übrigens im Zusammenhang mit dem Missionsbefehl, und das ist auch so eine Unsitte bei uns Christen. Wir sagen immer, Jesus hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das stimmt auch, das streite ich überhaupt nicht ab. Das hat er gesagt, und das ist richtig. Aber wir nehmen das immer so, wie wenn das so wäre, dass Jesus bei uns ist am Ende, bis ans Ende der Erde, wie das für uns wäre, dass Jesus sich durch den Heiligen Geist einfach für uns sorgt, dass es uns gut geht bis ans Ende der Erde. Und wir vergessen, dass das im Zusammenhang mit dem Missionsbefehl steht. Man könnte es auch anders etwas betonen und sagen, Jesus sagt das im Zusammenhang mit dem Missionsbefehl und er sagt den Jüngern, wenn ihr unterwegs seid, um die Menschen zu lehren und sie zu Jüngern zu machen, dann seid euch gewiss, ich bin bei euch jeden Tag bis ans Ende der Welt. Da habe ich schon oft gesagt, wenn jemand den Eindruck hat, dass er irgendwie die Gegenwart Jesu nicht mehr so richtig spürt, dann würde ich ihm sagen, dann beteilige dich an der Verbreitung des Evangeliums. Und dort sagt Jesus, dann kannst du sicher sein, ich bin jeden Tag bei euch bis ans Ende der Erde, weil das im tiefsten Interesse von Jesus steht. Wie sollen sie es hören, wenn wir uns nicht bemühen, den Menschen das Evangelium zu sagen? Wir müssen wieder neu lernen und Pfingsten soll uns wieder etwas aufrütteln, neu lernen. Unser Christsein hat nicht in erster Linie damit zu tun, dass ich ein schöneres Leben führe. Unser Christsein hat damit zu tun, dass ich gerettet bin und nicht verloren gehe. Und auf Dankbarkeit ich mich einsetze und den Auftrag wahrnehme, den Jesus uns gegeben hat. Und die Aufgabe des Heiligen Geistes ist nicht, dass er mir gefühlsmäßig ein super Leben verschafft und viele, viele, viele Action und viele außergewöhnliche Ereignisse. Die habe ich auch gerne. Wenn sie kommen, habe ich auch nichts dagegen. Aber wenn wir nach dem suchen, haben wir nicht verstanden, was das Werk des Heiligen Geistes ist und was die Kraft des Heiligen Geistes bewirkt. Nämlich, dass das Evangelium verkündet wird. Dort ist die Kraft am Werk, wo es unerschrocken gemacht wird. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater. Danken, dass du deinen Sohn in diese Welt geschickt hast. Ich möchte dir danken, Herr Jesus, dass du für uns gestorben bist und du hast den Sieg errungen. Du hast uns erlöst, du hast uns gerettet. Und du hast gesagt, du wirst uns nicht alleine zurücklassen, sondern du wirst uns den Tröster schicken, den Heiligen Geist. Und jeder von uns, der hier drin dich kennt und gerettet ist, hat den Heiligen Geist. Und wir sehen, dass die Kraft des Heiligen Geistes sich vor allem auch darin auswirkt, dass wir mit allem, was uns zur Verfügung steht, uns beteiligen an der Verbreitung des Evangeliums. Das möchten wir auch tun als Gemeinde. Wir bitten dich um deine Hilfe, auch in den Vorbereitungen für das nächste Sonntagsdate. Wir bitten dich in den Beziehungen zu den verschiedenen Menschen, die wir kennen. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir unerschrocken dein Evangelium weitersagen. Dass wir Menschen helfen können, dass sie von dir hören, denn es gibt nichts Bedeutendes in dieser Welt, als wirklich mit dir versöhnt zu sein. Danke, dass wir den Heiligen Geist in uns haben. Danke, dass wir nicht alleine gelassen sind und der riesige Auftrag, den du den Jüngern gegeben hast und den wir fortführen, dass wir den mit deiner Kraft ausüben können. Wir danken dir und beten dich an. Amen.